Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Donnerstag, der 29. Oktober, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr dabei seid.
Denn wir haben heute diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Zähe Duelle mit unterschiedlichem Ende, so spielten RB und der BVB in der Champions League.
Wer sind unsere Sportler, Sportlerinnen des Jahrzehnts? Außerdem geht es um ein schwimmendes und modelndes Geburtstagskind und die Geburtsstunde einer ziemlich beliebten Mannschaftssportart.
Aber zunächst kommen wir zu unserer Frage des Tages. Zwei Meinungen in je 40 Sekunden. Es geht um die aktuellen Corona-Beschränkungen und die Auswirkungen des verhängten Teil-Lockdowns für den Sport.
Der Amateursport steht im November für 4 Wochen still. Die Profisportarten müssen in der Zeit ohne Zuschauer auskommen, vor allem für die kleinen Sportarten. Also Basketball, Handball, Eishockey, Volleyball ist das ein herber Einschnitt. Denn dort sind die Vereine deutlich stärker auf die Zuschauereinnahmen angewiesen als zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga.
Ja, und der Aufschrei ist entsprechend groß. Stefan Holz, der Geschäftsführer der BBL, der hatte beispielsweise gesagt, aus unserer Sicht gibt es fachlich hygienisch keine Gründe dafür. Es werden von uns Hygienekonzepte verlangt, für die wir viel Geld in die Hand nehmen und mit ausgewiesenen Experten zusammenarbeiten. Und obwohl die Testphase gezeigt hat, dass die Konzepte funktionieren, dreht man uns den Saft ab. Das ist bitter. Ist dieser Aufschrei verständlich? Sind die Maßnahmen vielleicht zu hart und treffen sie vielleicht auch die falschen? Andreas, du hast 40 Sekunden Zeit für deine Meinung.
Wann trifft es die richtigen, wann die falschen? Das ist für mich die Frage. Fakt ist, rund 15.000 Neuinfektionen gestern, 470.000 insgesamt. Wir haben Rekordzahlen und wenn wir damit so weitermachen wie immer, dann werden wir diese Infektionsrate nicht reduzieren können. Ich habe Verständnis für jeden, der darüber klagt. Aber was ist in der Gastronomie, was ist in den Stadien, was ist in der Kultur, Theater, Bühnen, Veranstalter, Dienstleister? Das sind auch die Falschen und die sind ohne Sponsoring. Es klagt jeder in seiner Branche und so tut's auch der Sport. Aber nein, zu hart ist das nicht, denn sind wir mal ehrlich und schauen wir mal zurück auf die letzten Wochen. Jeder von uns hat zuhauf gesehen, wie fahrlässig mit diesen Vorgaben umgegangen wurde. Es wird immer die Falschen treffen. Offenbar erreichen wir aber nur unsere Ziele über diese Wege. Und noch ganz, lass mich eines dazu ganz schnell noch sagen. In den nächsten 4 Wochen legen wir meiner Ansicht nach den Grundstein, das hat auch die Kanzlerin gesagt, dafür, wie wir Weihnachten feiern. Wir haben es selbst in der Hand, dann ist das jetzt einfach mal so.
Ich kann den Aufschrei wegen der Einschränkung gerade der kleineren Sportarten auch verstehen. Keine Zuschauer, das bedroht die Existenz, du hast es eben gesagt. Sie baden jetzt aber das Fehlverhalten einiger aus. Aber was bleibt den Entscheidungsträgern noch anderes übrig? Alles kontrollieren können sie nicht und auf Eigenverantwortlichkeit zu setzen, das hat ja jetzt auch nicht so viel gebracht. Viele wollten und wollen es irgendwie nicht kapieren oder sind vielleicht auch einfach zu doof, um es zu kapieren. Ich glaube auch, dass die Hygienekonzepte der einzelnen Verbände, Ligen etc. schon unnötige Risiken durchaus ausschließen. Aber sie waren vielleicht für viele auch ein Alibi, in anderem Umfeld dann leichtsinnig zu werden und dann einfach zu überdrehen. Wenn Leute in Stadien oder Hallen dürfen, dann kann ich doch auch hier. Nee, kannst du eben nicht. Ich glaube daher, es geht vor allem auch um die Signalwirkung, die von einer solchen Entscheidungen ausgehen kann. Liebe Covidioten, es ist ernst, bleibt jetzt endlich verdammt nochmal zu Hause, trefft euch aber auch nicht privat. Es geht nicht darum, euch die Freude am Leben, am Fußball, am sportlichen Vergnügen zu nehmen. Es geht darum, dass sich möglichst wenige mit diesem verdammten Virus infizieren und das exponentielle Wachstum gebremst werden kann, damit bald wieder alle richtig Freude am Leben, am Fußball oder wo sonst dran haben. Also haltet einfach Abstand.
Da bin ich komplett bei dir. Da können wir gerne auch ein bisschen überziehen, denn dieses Thema ist so wichtig. Und ganz ehrlich, aus der Sicht natürlich der Vereine kann ich das ganz gut verstehen. Die machen ganz viel richtig. Aber es geht eben nicht um die Profis, sondern es geht um die breite Masse. Und die versagt. Zumindest denken wir das so. Wie denkt ihr über die Lockdown-Maßnahmen? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer, an die 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten und beginnt eure Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen, damit wir das Ganze dann auch zuordnen können.
Stand jetzt, aktuell.
Da gucken wir mal zurück auf gestern Abend. Das war ganz schön zäher Champions League Abend aus deutscher Sicht. Sowohl Leipzig als auch der BVB hatten es ja mit gut verteidigenden Gegnern zu tun. Mit Manchester United und mit Zenit St. Petersburg. Die haben den Ballbesitz den deutschen Mannschaften überlassen. Am Ende mit ganz unterschiedlichem Ausgang.
Also Malte, also ganz ehrlich, da schläft man gestern Abend mal ganz kurz ein. Und schwupp, schon fallen Tore. Leipzig verlor glatt mit 5:0 in Manchester. Dortmund gewinnt dann mit 2:0 gegen St. Petersburg. Puh, ja, aber es war wirklich für beide ein hartes Stück Arbeit.
Ja, unterschiedlicher Ausgang, aber beide Mannschaften hatten es letztlich gemeinsam, ich hatte schon angedeutet, dass sie das Plus an Ballbesitz hatten, aber sie konnten aus dem eigentlich nicht viel Kapital schlagen, sich zunächst zumindest kaum gefährlich in Szene setzen.
Ja, das lag aber auch daran, dass beide Gegner gut verteidigten, muss man sagen. Also nehmen wir mal United. Die defensiv langsam scheinen sie sich dann doch zu stabilisieren. Zumindest im Gegensatz zum 1:6 kürzlich gegen Tottenham. United ging gegen Leipzig beherzt in die Zweikämpfe, lief viel und zu allem Überfluss aus Leipziger Sicht packte dann auch noch Torhüter De Gea dann auch noch mit Glanztaten aus.
Ja, und offensiv trat United zunächst auch nur selten in Erscheinung, aber wenn sie auftraten, nach vorne kamen, dann sehr erfolgreich und effektiv mit drei einfachen Zutaten eigentlich und irgendwie auch nach Schema F. Ballgewinn, Umschaltspiel, Steilpass, Pogba, der schickte zum Beispiel Greenwood, zwar aus abseits verdächtiger Position, aber der VAR, der hat nicht gemeckert, steil und der vollstreckte dann zur 1:0 Führung. Das löste dann irgendwie auch diesen Knoten bei United. In der zweiten Halbzeit wurde es dann deutlicher. Fernandes, der schickte Joker Rashford, der ebenfalls ein bisschen abseits verdächtig war, aber auch da gab es keine Kritik vom VAR und der traf dann auch, ehe Martial per Elfmeter und dann nochmal Rashford zum Endstand trafen.
Ja, also extrem deutlich, möchte ich sagen. Ich habe das Spiel, als ich dann wieder wach war und auch davor, so deutlich nicht gesehen, aber es wirkt halt unfassbar viel. Naja, und irgendwann war es dann auch schon egal, ob es 3 oder 5 Tore sind. Ich bin gespannt, ob das hinten raus dann noch irgendeine Bedeutung hat. Erfolgreicher lief es beim BVB. Die hatten es aber auch mit, nennen wir es mal ruhig, mit Mauermeistern aus St. Petersburg zu tun. Ja. Das war ein wirklich, wirklich schwieriges Spiel. Die konnten, meine Herren, und Offensivdrang Dortmund ohne Ende, aber sie konnten da vorne überhaupt nichts auswirken in irgendeiner Art. Es fehlte dem BVB aber auch an Tempo und es fehlte vor allem auch an Ideen. Aber das zieht sich ja schon durch diese noch junge Saison. Ja. Zweimal kamen sie in der ersten Halbzeit durch, verfehlten beide Male das Tor. Ansonsten ist es wirklich schwierig für die gewesen.
Ja, zum Sieg verhalf dann ein plumpes Einsteigen von Karavajew im Strafraum. Der hat dann Hazard mal plump zu Boden gerissen und Sancho dann den Elfmeter zur Führung vollstreckt, ehe Haaland dann auch noch seinen Treffer machte, nachdem er vorher schon eine gute Chance vergeben hatte, dann am Ende eben doch getroffen hat. Das war ein wichtiger Sieg, wichtige 3 Punkte für Dortmund nach der Pleite gegen Lazio, aber die Art und Weise, die war jetzt nicht wirklich berauschend. Muss es jetzt aber auch nicht unbedingt, es wird da wahrscheinlich Kritik geben, aber sie sind zurück im Geschäft in ihrer Gruppe und ich denke mal, das zählt vor allem Stand jetzt. Aber eins muss ich trotzdem noch zu diesem Abend sagen. Ja. Sag mal, was war denn das für ein Sakko von Nagelsmann?
Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass der irgendwie im Hotel seine Jacke vergessen hatte und dann draußen auf der Straße irgendeinen Clown gefragt hat oder so, ob er sich mal kurz, weil es da drin im Stadion bestimmt zugig ist. Ist
das irgendwie stielige Gedächtnissacko?
War das Style? Ich weiß es nicht. Vielleicht die Style-Polizei hatte offensichtlich gerade frei.
Also er ist schon sehr, sagen wir, modisch interessiert.
Okay,
affin, aber ja. Die Frage ist, wer legt ihm die Sachen raus? Oder sollte vielleicht ihm mal einer die Sachen rauslegen?
Das lässt uns in der Tat ratlos zurück. Also eigentlich war es nicht nur ein 0-5, sondern auch noch ein 0-Sacko.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Und das erzählen wir euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist Primoz Roglic. Der hat bei der Vuelta gestern nämlich die richtige Antwort auf die Rückschläge der letzten Tage gegeben. Das rote Trikot hatte er vor dem Ruhetag verloren. Ja, aber kein Problem für ihn. Er hat mit Tom Dumoulin vor der Etappe gestern seinen Edelhelfer verloren. Auch das kein Ding. Roglic, der gewann trotzdem die Etappe vor Rotträger Richard Carapaz. Und auf den beträgt Roglic Rückstand jetzt nur noch 30 Sekunden. Also das rote Trikot trotz verlorenem Edelhelfer noch nicht außer Reichweite.
Ach, gucken wir mal nach dem Flop des Tages. Das ist dagegen der THW Kiel. Die hatten wenige Minuten vor Ende der Champions-League-Partie gegen Werder Bremen noch 4 Tore Vorsprung, büßten den Vorsprung in der Schlussphase dann aber komplett ein. Unfassbar. Zu viele Lücken in der Deckung insgesamt in diesem Spiel kostete die Kieler dann auch einen erhofften und eigentlich schon in der Tasche geglaubten Sieg. Veszprém bleibt jetzt dagegen ungeschlagen.
Geburtstagskind des Tages.
Sie ist eine der großen Schwimmerinnen der letzten Jahrzehnte aus den USA, Amanda Beard, 7-fache Olympiamedaillengewinner im Brust- und Lagenschwimmen.
Amanda Beard, unser heutiges Geburtstagskind des Tages. Sie wird 39 Jahre alt. Happy Birthday, sagen wir, und gucken gerne nochmal genauer hin.
Ja, ihre Karriere, die begann relativ früh. Mit gerade mal 14 Jahren gewann sie in Atlanta 1996 eine Gold- und 2 Silbermedaillen. Und weitere Medaillen und Titel folgten dann in Sydney und in Athen. In Peking ging sie dann allerdings leer aus und nach zwischenzeitlichem Rückstand verpasste sie für die Spiele 2012 in London die Qualifikation.
Neben und nach ihrer Schwimmkarriere arbeitete sie, und jetzt schlagen wir die Brücke zum, wir schauen nochmal genauer auf ihre Karriere, arbeitete sie nämlich als Model, machte Werbung, posierte unter anderem auch für den Playboy und nahm an der US-Version von Promi-Frauentausch teil, arbeitete zum Beispiel auch für das Fox Network als Reporterin.
Und sie veröffentlichte ihre Autobiografie, in der sie die Trennung ihrer Eltern als Auslöser für spätere persönliche Probleme, für Drogenmissbrauch, Depression und auch ihren eigenen Hang zum Perfektionismus verantwortlich machte.
Ihr Ehemann habe ihr geholfen, diese Probleme dann doch in den Griff zu bekommen. Und so kann sie heute dann hoffentlich mit ihm und mit den Kindern unbeschwert den 39. Geburtstag feiern. Wir sagen noch einmal Happy Birthday, Amanda Beard.
Heute in der Sportgeschichte.
Im Winter 1915 kam der Berliner Obertornwart Max Heiser auf eine ganz interessante Idee. Er wollte Elemente verschiedener Ballsportarten, unter anderem aus dem Fußball und Hockey, vermischen, um eine neue Mannschaftssportart speziell für Frauen zu schaffen.
Der Gedanke damals, auch Mädchen und Frauen sollten sich mal wie Jungs beim Fußball austoben können, allerdings nicht mit den Füßen, sondern beim Werfen und beim Fangen. Und außerdem sollte diese Sportart dem schwachen Geschlecht dann eben angepasst sein, ohne Zweikämpfe, ohne Körperkontakt gespielt werden. Das traute man dem, ja, sagen wir es, schwachen Geschlecht, das ist nicht mehr zeitgemäß, aber zur damaligen Zeit war die Denke eben so, dem schwachen Geschlecht traute man das damals einfach nicht zu.
Heisers Idee trug zunächst den Arbeitstitel Torball. Später nannte er die Sportart dann aber in Handball um, und zwar am 29. Oktober 1917, also heute vor 103 Jahren. Da veröffentlichte er ein erstes offizielles Handballregelwerk.
Ja, doch dieses ursprüngliche Regelwerk wurde ganz schnell dann modifiziert. Der Berliner Sportlehrer Karl Schellens führte Zweikämpfe ein. Er fand zum Beispiel auch die 3-Schritt-Regel und führte dann auch das Prellen des Balls ein.
Gespielt wurde zunächst draußen auf Fußballfeldern zu 11 in einem Team, und durch die Regeländerung wurde die Sportart dann aber auch für das männliche Geschlecht interessanter und ist es mittlerweile in die Halle verlegt, auf kleineren Feldern mit weniger Spielern, auch 103 Jahre nach der Geburt dieser Idee noch geblieben. Handball, ein Sport aus Berlin.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt aktuell.
Das Sportjahr neigt sich dem Ende entgegen und das ZDF sucht traditionell natürlich wieder die Sportler und Sportlerinnen des Jahres, aber nicht nur die, sondern sogar die des vergangenen Jahrzehnts, der Jahre 2010 bis 2019.
Fünf Sportlerinnen, fünf Sportler und fünf Mannschaften sind in der Vorauswahl nominiert worden und aus denen können dann die Internet-User des ZDF und die Athletensprecher der deutschen Spitzenverbände auswählen. Die Stimme fließt dann gleichberechtigt in die Wertung ein.
Und wir machen für euch schon mal den Kandidatencheck und wählen aus unseren Favoritinnen und Favoriten unsere ganz persönlichen Sportler des Jahrzehnts aus. Gucken wir mal auf die Damen. Da sind fünf, wie gesagt, nominiert worden. Magdalena Neuner, Angelique Kerber, Anna Schaffelhuber, Isabel Wehrt und Christina Vogel. Müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären für alle, die einige der Namen vielleicht nicht kennen. Magdalena Neuner, Biathletin. Angelique Kerber, Tennisspielerin. Anna Schaffelhuber, die hat zum Beispiel im Alpinski bei den Paralympics abgeräumt. Monoski-Bobfahrerin ist sie. Isabel Wehrt, die kennt man hoch zu Ross, und Christina Vogel auf dem Fahrrad auf der Bahn, bis sie diesen schrecklichen Unfall hatte.
Ja, also Wahnsinn. Das ist ja schon eine, muss man sagen, ein wahnsinnig gutes Feld und ganz allesamt alles ganz, ganz tolle Sportlerinnen. Also da fällt die Auswahl selbstverständlich schwer. Natürlich kann man sagen, jemand in der Handicap-Sportart ist natürlich eine ganz besonders herausragende Leistung, aber dann würde man wieder genau den Fokus, also aus meiner Perspektive zumindest, den Fokus eben darauf legen, und ich möchte sie alle mit einerlei Maß messen sozusagen, und deswegen würde ich sagen, für mich ist es Magdalena Neuner. Also die hat so viel gewonnen, olympische Medaillen, zweimal Gold, einmal Silber, 12 WM-Medaillen zum Beispiel. Also das ist wirklich, sie ist unfassbar erfolgreich und sie hat geschafft, aus meiner Perspektive, zur richtigen Zeit den Absprung zu finden und hat damit sozusagen ihre Karriere am Zenit sozusagen selbst gekappt, und davor habe ich Respekt.
Deshalb ist sie aber für mich zum Beispiel nicht die Sportlerin des Jahrzehnts, weil sie ja schon 2012 am 18. März zurückgetreten ist. Sie hat zwar in der Zeit zwischen 2010 und 2012 eigentlich alles gewonnen, was man irgendwie gewinnen kann, aber 6 von ihren 12 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften, die hat sie zum Beispiel zwischen 2007 und 2009 geholt. Also von daher fallen die schon mal aus der Wertung raus, weil wir bewerten ja nicht das Lebenswerk.
Ja.
Genau, wir bewerten ja nur das, was in dem Jahrzehnt letztlich gekommen ist, so würde ich es zumindest verstehen. Deshalb ist auch bei Isabel Wehrt, so stark sie ist über die letzten 30 Jahre auf dem Pferd, würde ich sie auch nicht wählen. Christina Vogel, auch große Erfolge gefeiert. Aber Angelique Kerber, Grand Slam-Siegerin im Tennis, das gab es ja seit Steffi Graf dann auch nicht mehr aus Deutschland.
Stimmt, ja.
Aber trotzdem, ich würde sagen, Anna Schaffelhuber ist es. Für mich ist sie einfach die Sportlerin des Jahrzehnts, wenn man nämlich dieses Kriterium, was ich da zumindest zugrunde lege, nimmt, ein ganzes Jahrzehnt eine Sportart geprägt zu haben, dann trifft das auf sie zu. Sie hat 2011 Gold gewonnen, und zwar gleich dreimal in Sestriere, und 2019, da hat sie auch noch WM-Medaillen geholt. Also sie hat im Grunde bei allen Weltmeisterschaften seit 2011 abgeräumt und dazu dann auch noch bei den Paralympics in Sochi und in Pyeongchang dann auch noch Goldmedaillen in der Großpackung geholt. Also von daher, für mich ist sie die Sportlerin des Jahrzehnts.
Gut, also das kann ich natürlich völlig unterschreiben, und ich muss auch sagen, natürlich, warum gibt es so eine Auswahl? Weil es natürlich alles großartige Athletinnen sind.
Absolut.
Und deshalb ist deine Wahl ganz sicherlich, und auch unter den Gesichtspunkten hast du völlig recht. Gucken wir mal auf die Männer, wa? Dirk Nowitzki, ja, Basketball-Legende, Jan Frodeno, Triathlet, sehr, sehr erfolgreich, Fabian Hambüchen, eine Turner, der in diesem Jahrzehnt die Karriere beendet hat, eine sehr, sehr erfolgreiche, genauso wie Robert Harting, ein Leichtathlet, Diskuswerfer, und Timo Boll ist auch eine Tischtennis-Legende, muss man sagen.
Ja, siebenfacher Europameister. Also das muss man erstmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Jan Frodeno, dreifacher Ironman auf Hawaii. Auch das im Triathlon, eine absolute Ausnahmeerscheinung. Hambüchen, haben wir auch schon gesagt, hast du eben schon gesagt, der ist zurückgetreten dann in diesem Jahrzehnt, hat Olympia 2016 ja nochmal Gold am Reck gewonnen, hat 2012 in London Silber geholt am Reck, also von daher dann auch noch Weltmeisterschaftsmedaillen geholt, auch in diesem Jahrzehnt, also der kommt da schon sehr in die engere Wahl. Dirk Nowitzki, natürlich, die NBA gewonnen mit den Dallas Mavericks.
Ja,
also, für wen hast du dich entschieden?
Ja, also da schlagen mehrere Herzen in meiner Brust. Und gut, da ist auch eine Menge Platz, muss man sagen. Aber weil du hast es gerade gesagt, ein sehr, sehr erfolgreicher Hambüchen zum Beispiel. Da muss ich sagen, bei Fabian Hambüchen, ich habe 2017, als er zurückgetreten ist, eigentlich seine große Abschiedsparty moderiert beim Internationalen Deutschen Turnfest, das Stadionfest im Berliner Olympiastadion mit 50.000, 60.000 Zuschauern. Da ist Fabian Hambüchen dann alleine reingefahren worden. Sein Vater saß am Steuer und er hat nochmal den großen Applaus bekommen. Ich durfte ihn feiern, hab dann auf einem offenen Bus neben ihm gestanden und ihn da dann auch noch interviewt und so. Also von daher, ich mag ihn sehr und er hat viel für den Sport getan und er zeigt sich auch nach seiner sportlichen Karriere als ausgesprochen sympathischer Vertreter. Jan Frodeno, ich meine, du musst erstmal bitte den härtesten Triathlon der Welt, also den Ironman, dreimal so dominieren. Aber ich mag halt einfach den Dirk Nowitzki so gerne und ich finde, er hat so unfassbar viel für das Ansehen des Basketballs, auch des US-Basketballs in Deutschland getan und er hat eine Karriere dort drüben hingelegt wie kein zweiter. Das ist einfach the German Wunderkind, Dunking Deutschman. Ich würde sagen, ja. Nein, ich würde ihn gerne da nochmal feiern.
Er hält ja auch Rekorde in der NBA, der ist da ja auch in den besten Listen ganz weit oben, also der hat schon wirklich einiges erreicht, also wie gesagt, man macht mit allen fünf nichts falsch, für mich wäre es aber dann Robert Harting, dreimal in Folge Weltmeister, obwohl natürlich, wenn wir das Jahrzehnt zugrunde legen, ein WM-Titel müssen wir abziehen, den 2009 in Berlin nämlich, aber in Deju und in Moskau hat er Gold geholt bei Weltmeisterschaften, hat Olympia 2012 nochmal die Goldmedaille geholt, Europameisterschaften 12 und 14 und 2010 dann auch noch die Silbermedaille geholt. Also er ist eine der prägenden Figuren der deutschen Leichtathletik und auch einer, der ja auch auf Missstände immer wieder hingewiesen hat und sich ja auch für die Rechte der Athleten immer sehr eingesetzt hat. Also er wäre für mich so der Sportler des Jahrzehnts.
Dann lass uns ganz kurz noch einmal über Timo Boll sprechen, denn der soll da auch nicht zu kurz kommen. Ich meine, das ist natürlich unfassbar in einer Sportart, die so auch von ausländischen Athleten dominiert wird und vor allem natürlich auch von den Asiaten zum Beispiel. Aber es gibt Jörg Roßkopf, Steffen Fetzner und Timo Boll. Das sind für mich die Tischtennislegenden in Deutschland. Das sind die Namen, die meine Zeit, und ich bin, sagen wir mal, jetzt knapp über 40, absolut geprägt haben und die unverwechselbar mit Tischtennis in Verbindung gebracht werden.
Wobei Rossi und Speedy natürlich Weltmeister wurden. Und das ist etwas, was Timo Boll fehlt. Ja. Und deshalb kommt er wahrscheinlich auch bei mir zum Beispiel ein bisschen zu kurz. Siebenfacher Europameister ist super. Aber die Konkurrenz spielt natürlich in Asien. Und die musst du schlagen, wenn du ein ganz, 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 ganz großer, also er ist ein ganz, ganz, ganz großer, aber ein ganz vielleicht noch mehr, das wäre dann so diese Krönung, das wäre der WM-Titel gewesen. Dann wäre er vielleicht auch bei mir noch ein bisschen weiter oben auf der Liste gewesen. Aber das ist, ja, das sind Nuancen.
Gucken wir mal bei der Mannschaft des Jahrzehnts. Da haben wir die Fußball-Weltmeister von 2014. Dann haben wir zum Beispiel den Goldruderachter von London 2012. Und dann haben wir das Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Kira Walkenhorst. Die Eishockey-Silbermedaillengewinner von Pyeongchang 2018. Und dann haben wir noch unser Eistanzpaar Aryona Savchenko und Bruno Massot.
Alles tolle Momente, an die ich mich auch vor dem Fernseher sehr gerne zurückerinnere. Das Götzes einer Moment oder der Goldachter oder eben dieses tolle Beachvolleyballspiel da in der Nacht von Rio an diesem wirklich tollen Stadion am Strand an der Copacabana. Die Eishockey-Medaille der Deutschen morgens um, ich glaube zwischen 5 und 6 war das irgendwann, bin ich aufgestanden, habe ich gesehen. Eistanz habe ich auch gesehen, auch wenn das nicht meine bevorzugte Sportart ist, aber auch das war mitreißend. Aber ich finde trotzdem, ist ein bisschen schwierig, weil das Team, was hier gewählt wird, ist ja eins, was wirklich, um bei Götze zu bleiben, einen Moment hatte, wirklich nur einmal geglänzt hatte bei einem Highlight, weil es danach auseinanderfiel, dann vielleicht ein anderes Team in einer anderen Zusammensetzung, weil ich hätte Mannschaften genommen, die über einen längeren Zeitraum was geprägt haben. Und da komme ich zum FC Bayern, der zwar nicht immer mit dem gleichen Kader, aber doch mit einigen Konstanten da drin, sich im letzten Jahrzehnt in der Bundesliga als Serienmeister hervorgetan hat, den Pokal ständig gewonnen hat, im Champions League-Finale war und ja auch dieses Triple gewonnen hat. Also für mich wäre es der FC Bayern. Aber
ja, du, da bin ich völlig bei dir. Ne, habe ja hier nie einen Hehl daraus gemacht, dass das mein Team ist und dass ich tatsächlich auch Zahlen, Daten, Fakten sprechen natürlich ganz klar eine Sprache, aber ich vermute mal, da hat man dann, sagen wir mal, eher so eine Legendenbildung aus Sport-Highlights der, naja, Weltmeisterschaft, Olympische Spiele etc. genommen und den Alltag, also das wirkliche Schwarzbrot der Spieler, ein bisschen weniger beachtet. Ich meine, wenn ich jetzt sonst so auf die Mannschaften gucken wollte, auch wenn man es mir wieder als Mainstream auslegen möchte, aber das größte Fest hat uns einfach die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gebracht, glaube ich einfach. Da haben wir im Kollektiv uns alle so sehr gefreut und so sehr miteinander gefeiert und endlich, das ist eben etwas, was eben in der Geschichte auch nur viermal bisher passiert ist. Und das kann man irgendwie dann auch gar nicht hoch genug aufhängen. Ich würde sagen, die Fußball-Weltmeister sind's für mich an der Stelle dann, wenn wir den FC Bayern rausnehmen.
Es sind alles Sieger und es sind alles tolle Momente gewesen. Aber bei den Eishockey-Jungs zum Beispiel, da vermute ich eher, das ist ein One-Hit-Wonder. Das ist schwierig im Eishockey und das ist auch schwierig Eishockey in Deutschland. Und das wird so wahrscheinlich in der Art nie wiederkommen. Sie können mich gerne Lügen strafen, dann im nächsten Jahrzehnt, dann stimme ich dann auch für Sie. Die Siegerinnen und Sieger werden auf jeden Fall im Kurhaus zu Baden-Baden geehrt.
Ja, das ZDF strahlt. Dann die Zeremonie am 20. Dezember ab 22:15 auf.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir dank der Terminvorschau unseres Partners, des SID, des Sportinformationsdienstes, natürlich für euch im Blick und hier auch Tipps für euch.
Die Vuelta geht heute mit dem 9. Teilstück weiter. Das wird eine Flachetappe über rund 158 Kilometer sein, die in Agia de Campo mit einem Massensprint vermutlich zu Ende gehen wird. Die Teams der Sprinter werden daher einen unruhigen Tag haben, sich ja immer wieder versuchen, Ausreißversuche zu unterbinden. Und die für heute eigentlich geplante Enthüllung der Tour de France-Strecke 2021 ist auf Sonntag erstmal verschoben.
Oh, da haben wir wenigstens Sonntag, Montagmorgen ein bisschen was zu erzählen.
So ist es.
In der Europa League steht der zweite Spieltag an. Leverkusen muss zu Slavia Prag und fährt nach 3 Siegen in Folge, darunter 6:2 gegen Nizza, voller Selbstvertrauen nach Prag. Das können sie natürlich auch. Die TSG 1899 Hoffenheim spielt bei KAA Gent. Die Belgier brauchen nach der Auftaktniederlage gegen Liberecen Sieg und Hoffenheim muss dabei unter anderem wahrscheinlich auch weiterhin auf André Kramaric verzichten. Der wurde nach seiner Covid-19-Infektion noch nicht wieder aus der Quarantäne entlassen.
Golf wird auf European Tour und PGA Tour ab heute auf 2 Urlaubsinseln gespielt. Die PGA Tour spielt das Bermuda Championship und die European Tour spielt auf Zypern die Cyprus Open. Bernd Ritthammer, Sebastian Heisele und Max Kiefer sind dort mit dabei. Und Max Kiefer, der hat uns bei Nur Golf, dem Podcast zum Golf hier auf meinsportpodcast.de, bisschen was über das Aphrodite Golf Resort erzählt, das seine Premiere auf der European Tour feiert.
Ja, wir sind das erste Mal mit der European Tour jetzt in Zypern hier. Sehr, sehr schön hier. Super Hotel direkt am Platz. Das macht das Bubble Life natürlich ein bisschen angenehmer. Wettervorhersage ist gut, Platz ist sehr gut im Zustand, macht auch Spaß zu spielen. Man hat viele tricky Löcher so hier, weil es so ein bisschen halt in die Berge hier reingebaut ist auch. Schöne Blicke. Was ein bisschen schade ist, es ist ein bisschen Long-Hitter-Platz, weil es sind viele Bunker, die so bei 260 Metern ungefähr aufhören. So ein paar sind davon auch wirklich eigentlich Mitte Fairway, was meiner Meinung nach eigentlich so ein bisschen so ein Loch eigentlich ziemlich kaputt macht. Also wenn man den Ball hier 300 Yards carry, 270 Meter, hat man einen großen Vorteil, was ich leider nicht ganz schaffe. Das finde ich macht den Platz hier so ein bisschen kaputt, aber sonst ist es, freue ich mich auf jeden Fall auf 2 Wochen jetzt hier.
Wie bist du drauf? Passt der Zustand deines Spiels denn auch zu dieser Vorfreude?
Mein Spiel ist, erstaunlicherweise war es eigentlich jetzt auch ganz okay bei den Proberunden. Die letzten Wochen waren eher enttäuschend, aber ich habe heute und gestern eigentlich echt sogar halbwegs anständig getroffen. Deswegen, schauen wir mal, wie es im Turnier wird.
270 Meter Carry. Aphrodite Golf Resort. Ich meine, entschuldige bitte, ja, alleine der Name Aphrodite Golf Resort. Da kann man auch mal 280 Meter schlagen, ja? Der hat Sorgen, mein Herr, ja, also, aber gut, Profigolfer eben. Also, was haben wir zum Beispiel noch im Angebot? In der Handball-Bundesliga gibt's Spiele und in der Champions League die Partie der SG Flensburg-Handewitt in Szeged ist wegen Corona allerdings abgesagt worden.
Und eines dieser vielen Themen wird morgen sicher dann das Tagesgespräch bestimmen und damit auch für uns selbstverständlich bei Stand jetzt dann ein Thema sein.
Ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt gerne eine Bewertung bei iTunes, gebt uns auch gerne Sterne und hört außerdem weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.